Der ehemalige Diplomat und Schriftsteller, Vater des bekannten Tagesthemenmoderators Ulrich Wickert, feiert übermorgen am 7. Januar seinen 90. Geburtstag, zu dem auch wir ihm jetzt schon gratulieren möchten. Der 1915 in der Mark Brandenburg geborene Autor gehört zu den Pionieren des deutschen Hörspiels nach 1945. Als Autor, aber auch als eigenständiger Theoretiker des radiophonen Genres, das er mit der Formel von der inneren Bühne geprägt hatte. 1952 erhielt er als erster den renommierten Hörspielpreis der Kriegsblinden, und zwar für sein Hörspiel »Darfst du die Stunde rufen?« 1955 kehrte Wickert ins Auswärtige Amt zurück. London, Bukarest und zuletzt Peking gehörten zu den Stationen seiner langjährigen diplomatischen Laufbahn. Schriftsteller und produktiver Hörspielautor im Nebenberuf ist er dabei geblieben. Sein größter internationaler Hörspielerfolg blieb der Klassenaufsatz, eine Produktion, die 1954 beim Südwestfunk entstand. Das Hörspiel behandelte eindringlich am Beispiel einer Abiturientenklasse von 1926 das Thema Jugendträume und zerstörte Hoffnungen. Ein ehemaliger Schüler besucht fast 30 Jahre später seine alte Schule und erinnert sich. Seine Bilanz spiegelt das Schicksal einer ganzen Generation.
Der Klassenaufsatz. Hörspiel von Erwin Wickert. Musik Rolf-Hans Müller. Regie Gerd Westphal.
Ich gehe über den Hof zum Schülereingang. Der Himmel ist wieder klar und die Sonne scheint. Aber von den Blättern der Kastanienbäume fallen noch Tropfen. Damals bei der Entlassungsfeier sang der Chor: Nun zu guter Letzt geben wir dir jetzt auf die Wanderung das Geleite. Mendelssohn. Ging damals noch. Nein, ging damals auch nicht, weil es erlogen ist. Wie verlogen wir früher waren. Oder wie naiv. Oder haben wir es damals doch schon bemerkt? Vielleicht. Die Steintreppe ist in den vergangenen 28 Jahren abgewetzt worden. Aber es ist noch dasselbe alte Eisentor. Hallo? Hallo? Herr Schreiber? Hallo?
Ja?
Sind Sie der Schuldiener?
Hausmeister, ja.
Herr Schreiber ist wohl nicht mehr da.
Was?
Er war Schuldiener, als ich hier zur Schule ging.
So, Schreiber? Nee, kann ich mich nicht erinnern. Ich bin auch schon 17 Jahre hier.
Ja, das war lange vorher, vor 28 Jahren.
Na ja,
ich komme mit einem ganz ausgefallenen Anliegen.
So,
ich möchte gern noch mal die Schule sehen.
Ach so, na,
ich habe gar keinen besonderen Grund, ich kam nur mal hier vorbei.
Ach, so ausgefallen ist das gar nicht. Es kommen gelegentlich schon mal alte Schüler wieder.
Ne? Ach, ja?
Ja, ja.
Mein Name ist Geiger. Ja. Ich bin seit meiner Schulzeit das erste Mal wieder hier in der Stadt und werde jetzt das städtische Orchester als Kapellmeister übernehmen.
Ja. Aber da müsste ich erst mal den Schlüssel holen. Die Klassen sind heute Nachmittag alle zu.
Ach, alle?
Ja, bis auf der Oberprima. Die haben heute um 4 nochmal Unterricht, weil 2 Stunden heute Vormittag ausgefallen sind wegen der Beerdigung. Wenn sie raufgehen wollen, ich bin ja dazu wohl nicht nötig.
Ist die Oberprima noch oben neben dem Zeichensaal?
Ja, ja, immer noch. 3. Stock neben dem Zeichensaal rechts. In einer halben Stunde ist wieder Unterricht. Aber so lange wird es ja wohl nicht dauern. Ne?
Oberprima. Da hängt das Bild vom alten Siebusch. Aber jetzt wird man es bald in eine dunklere Ecke hängen. Der Pietät wegen vielleicht mit einem Trauerflor. Oder ins Konferenzzimmer an die Wand, an der alle Bilder der ehemaligen Lehrer hängen. Deutsch von Obersekunda bis Oberprima. Ja, es ist dunkel in der Klasse. Weil die Bäume jetzt so hoch stehen. Hier habe ich gesessen. Und ich konnte von meinem Platz über den Schulhof auf die Stadt sehen. Da saß Lohmann. Und da, vergessen. Nein, dort saß Lohmann. Und hier neben mir Scholz, dann Kilian, ganz hinten Christa Daniels, die wir das Reh nannten, und hinter mir Eva, vor mir Müller-Detmold. Gott, ja, der Aufsatz. Und da am Fenster stand Siebusch und lehnte sich an die Wand. Er trug eine goldgefasste Brille, setzte sie dauernd auf und ab. Und unter dem Arm hatte er unsere Aufsatzhefte.
Ich gebe Ihnen heute den Aufsatz zurück. Sie waren anscheinend alle auf das Thema vorbereitet, hm? Es hat sich wohl auch herumgesprochen, dass ich immer, wenn ich in der Oberprima unterrichte, über das Thema, wie ich mir mein Leben vorstelle, einen Aufsatz schreiben lasse. Ich habe ihn auf gesonderte Bogen schreiben lassen, damit Sie die Blätter mit nach Hause nehmen und gut aufbewahren können. Für diesen Aufsatz habe ich keine Noten verteilt. Ja, bitte, bitte, bitte freuen Sie sich nicht zu früh. Auch Sie nicht, Geiger. Die endgültigen Noten über dieses Thema, das Sie hier schriftlich behandelt haben, werden Sie sich selbst geben. Allerdings nicht heute oder morgen, aber vielleicht in 20, 30 oder 40 Jahren. Manche können indessen vom Glück sagen, dass ich unter diesem Aufsatz keine Zensuren geschrieben habe. Christa Daniels zum Beispiel. Christa, aufwachen! Ja. Sie sehen mich wieder ganz erschrocken mit Ihren Rehaugen an, als sei ich der böse Zauberer, der Ihnen plötzlich im Märchenwald entgegentritt. Also Christa, Ihre Rechtschreibung schreit einfach zum Himmel. Wie Sie damit durchs Leben kommen wollen.
Durchs Leben schon, aber nicht
durch. Ja, aber bitte, bitte, bitte. Wie damit durchs Leben kommen wollen, das wissen die Götter. Christa, wie schreiben Sie Existenz?
E-X-I-S-T-E-N?
Ne, weiter.
S.
Kilian, was meinen Sie dazu?
Bitte?
Ja, wir haben wieder zum Fenster hinausgesehen, Kilian. Was sehen Sie denn nur da draußen?
Die Kastanienbäume.
Nun werden Sie nicht auch unverständlich, ich verbitte mir das. In der nächsten Stunde wechseln Sie Ihren Fensterplatz mit dem Geiges.
Verzeihung, ich wollte gar nicht unverschämt sein. Ich dachte nur...
Na ja, gut. Also, der letzte Buchstabe des Wortes Existenz lautet, Christa?
Z.
Allerdings, Z. Und kein S. So, ich gebe Ihnen nun die Blätter zurück und bitte Sie, die angestrichenen Stellen vorzulesen. Geiger?
Danke.
Bitte. Lohmann?
Ja.
Müller-Detmold?
Ja.
Von Scholz? Kilian?
Ja.
Und Christa Daniels. So, Christa?
Ja.
Ja, bitte, kommen Sie hier ans Pult und fangen Sie an. Na, was ist? Haben Sie Lampenfieber?
Ach, ein bisschen. Aber es wird schon gehen. Wenn ich das Abitur bestanden habe, will ich Archäologie studieren. Vor allem lockt mich die Beschäftigung mit der griechischen und römischen Kultur. Nach der Promotion möchte ich nicht an einem Institut oder einem Museum arbeiten. Ich werde mich bemühen, bei Ausgrabungen selbst dabei zu sein.
Haben Sie sich einmal Gedanken darüber gemacht, Christa, wie Sie das praktisch durchsetzen wollen?
Nein.
Oder ob Sie sich das finanziell leisten können?
Nein.
Wollen Sie dann nicht lieber Ihre griechischen und lateinischen Kenntnisse anders anwenden? Zum Beispiel als Lehrerin?
Oh nein.
Von Lehrern scheinen Sie also nicht viel zu halten, Christa.
Nein. Doch, nein, so habe ich es nicht gemeint. Ich meine...
Na was?
Ich meine, Unterricht geben, das lenkt zu sehr von dem ab, was eigentlich wichtig ist.
Ja.
Ach, am besten, ich lese einmal weiter. Vielleicht wird es dadurch deutlicher.
Na, also gut, dann erklären Sie uns, was eigentlich wichtig ist.
Wenn ich die antiken Schriftsteller lese, nähere ich mich zwar der alten Welt, aber sie wird mir dadurch doch nie ganz wirklich. Ich möchte sagen, es ist, als ob ich von einem Bild nur die Umrisszeichnung, aber nicht die Farben kenne. Mit der Archäologie glaube ich, einen Einblick in die wirkliche Welt der Antike zu gewinnen. Natürlich nicht, wenn ich nur wissenschaftliche Werke oder systematische Darstellungen einer Epoche studiere, aber vielleicht, wenn mir bei einer Ausgrabung eine Scherbe, ein Marmorbruchstück oder ein antikes Kinderspielzeug in die Hand fällt. Es muss solche Augenblicke geben, in denen man plötzlich ganz in die Existenz eines anderen Zeitalters versinkt.
Existenz mit
Z. Nein, bitte, bitte, Müller, der Blut.
So, als habe man damals eigentlich gelebt. In einem solchen Augenblick würde ich ganz glücklich sein. Und ich glaube, dass mir kein anderer Beruf dieses Gefühl gewähren kann.
Hm. Ja, bitte, Geiger.
Ich möchte eine Frage an Christa stellen. Ist das nicht ein Märchenglück? Ein Rehglück? Gibt es nicht auch ein Glück in unserer Welt?
Vielleicht. Aber nicht für jeden.
Ich traf Christa Ende der 30er Jahre an einer Straßenbahnhaltestelle in München. Es war kurz nach der Sudetenkrise, als meine Vertonungen der Kilian-Gedichte uraufgeführt wurden. Wir sprachen von Kilian. Christa hatte einen Luftwaffenoffizier geheiratet.
Und die Archäologie?
An den Nagel gehängt.
Ist dir das nicht schwer gefallen?
Ich bin doch verheiratet.
Und du bist glücklich?
Ah, da kommt meine Bahn.
Und du bist glücklich?
So, wenn man liebt und geliebt wird, muss man da nicht glücklich sein?
Christa stieg in die Straßenbahn und winkte noch einmal zurück. Seitdem habe ich sie nicht wiedergesehen. Ihr Mann ist 41 über England abgestürzt. Sie hat zwei Kinder, einen Jungen und ein Mädchen. Und jetzt soll sie Lehrerin sein.
Ich habe geliebt. Amar wie? Ich bin geliebt worden.
Amar Tussum.
Du bist doch kein Junge.
Ach so, ja, Amar Tussum.
Ja. Er hatte mich geliebt.
Amarat me.
Gut, ich werde ihn immer lieben.
Eum semper amar, amar.
Amabo.
Amabo. Eum semper amabo.
Ich habe ihn so geliebt, dass ich heute noch glücklich bin.
Eum ita amavi. Und?
Und?
Und nunc hodie Felix essen.
Ja. Nein, nein, nein. Hier tritt die Consecutio Temporum nicht ein. Grammatik, Paragraph 231. Folgesätze.
Hallo.
Erhalten auch nach einem Tempus der Vergangenheit im Konjunktiv Präsentis. Bitte zuhören. Wenn Sie als Hauptsätze diese Zeit gehabt hätten, das heißt also, wenn ich ausdrücken will, dass ich heute noch glücklich bin, Präsens, steht auch der Konjunktiv Präsentis. Ita amavi ut nunc hodie beata sim. Ja, setz dich ruhig. Ich habe ihn so geliebt. Ich habe ihn so geliebt, dass ich noch heute glücklich bin. In Kausalsätzen dagegen regiert die Consecutio Temporum. Zum Beispiel, Semper Felix ero cum amata sim. Das heißt,
ich werde immer glücklich sein, da ich geliebt worden bin.
Ja, ich werde immer glücklich sein, da ich geliebt worden bin.
Müller, Detmold?
Ja.
Ja, Ihr Aufsatz.
Zu solchen Höhenflügen in eine romantische Geschichtsphilosophie, wie Christa sie unternommen hat, sah ich mich leider nicht imstande.
Ja, ich hätte Ihnen solche Höhenflüge auch nicht geglaubt.
Ach, das enttäuscht mich aber.
Also, bitte, lesen Sie.
Also, Müller, Detmolds 50-Jahres-Plan.
Bitte, bitte, bitte.
Ich werde Jurisprudenz studieren, und zwar die ersten beiden Semester in Kiel, dann zwei Semester in Heidelberg und die letzten vier Semester in Berlin. Im achten Semester werde ich das Referendarexamen bestehen. 3,5 Jahre werde ich mich auf das Gerichtsassessorexamen vorbereiten, das ich mithin im Jahre 1932 bestehen werde. Ich beabsichtige dann, in die Verwaltungslaufbahn einzutreten. Die Ernennung zum Regierungsrat wird nach meiner Berechnung 1936 erfolgen. Ein Jahr danach heirate ich. Kinder erwarten wir 1939. Warum soll ich nicht davon reden? Ich werde zwar schon ab 1938 in der Besoldungsklasse A2C. Ich werde zwar schon ab 1938 in der Besoldungsklasse A2C2 sein, möchte aber bis zur Gründung einer Familie noch die erste Gehaltserhöhung aufgrund der Dienstjahre abwarten. Meine Frau und ich werden unsere Familie auf die eben erwähnten zwei Kinder beschränken.
Söhne oder Töchter?
Müller, Detmold, fahren Sie bitte fort.
Ich wette gerne mit Geiger, dass ich meine Ziele zu den festgesetzten Zeitpunkten erreiche. Die Entscheidung, ob Sohn oder Tochter, will ich mir noch vorbehalten. Ich wette um eine Flasche Sekt, dass ich jede Stufe meines...
Ja, das können Sie in der Pause abmachen. Also bitte weiter, Müller Detmold.
Die Ernennung zum Oberregierungsrat erfolgt 1944. Mit dem Ministerialrat lasse ich mir Zeit bis 1955. Weiter beabsichtige ich nicht zu steigen. Mit 65 Jahren lasse ich mich pensionieren, ziehe in eine mitteldeutsche Stadt und werde Muße malen.
Und warum wollen Sie dann malen?
Der Mensch braucht ein Steckenpferd. Und Ich denke daran, mich des Malens als Nebenbeschäftigung zu widmen. Sobald die Kinder aus dem Gröbsten raus sind. Das ist, glaube ich, ein guter Ausgleich zu meiner amtlichen Tätigkeit.
Ja, danke. Lohmann?
Ich möchte mir dann Detmold den Vers mit dem Busch ins Gedächtnis rufen. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt.
Na, das ist ein etwas banaler Einwand. Und das Wort trifft ja wohl auf alle Aufsätze zu. Auch auf Ihren, Lohmann. Damit ist jedoch noch gar nichts Entscheidendes gesagt. Und um Ihnen nur diese Lehre zu geben, brauchte ich die Aufsätze nicht schreiben zu lassen.
Aber es kam merkwürdigerweise gar nicht anders. Er schickte mir jedes Mal eine Postkarte, wenn er planmäßig eine neue Stufe erreicht hatte, und ich antwortete mit einer Flasche Sekt. 8 Semester Studium, Referendar, Gerichtsassessor, Regierungsrat, Heirat. Immer genau nach dem Terminkalender, den er der Oberprima aufgestellt hatte. Es kam die Geburtsanzeige eines Jungen und 2 Jahre später die eines Mädchens. Aber dann gab er seinen 50-Jahres-Plan, dessen Soll er bis dahin regelmäßig erfüllt hatte, ganz unvermittelt und ohne jede entschuldigende Erklärung auf. Als seine Frau eines Tages von einem Wochenendausflug nach Hause kam und die Tür öffnete, fand sie ihn im Flur. Er hatte sich erhängt. Und niemand erfuhr, warum.
Roman?
Ja?
Ja, bitte. Lesen Sie diesen Abschnitt Ihres Aufsatzes vor.
Niemand in der Klasse mochte ihn. Er war ein Jahr vorher im Abitur durchgefallen, unverdient, wie er glaubte. Es war das erste Mal, dass man nicht Rücksicht auf seinen Vater, den Kommerzienrat Lohmann, genommen hatte. Er las gelangweilt und etwas
arrogant. Ich voraussichtlich bei einigen Firmen im Ausland, die in Geschäftsverbindung mit dem elterlichen Betrieb stehen, hospitieren, unter anderem in den Vereinigten Staaten. Danach werde ich allerdings jeweils nur für kurze Zeit die verschiedenen Abteilungen unserer Fabrik durchlaufen, um bald darauf meinen Vater in der Betriebsführung zu entlasten.
Bitte.
Es ist vorgesehen, dass ich, wenn mein Vater sich zur Ruhe setzt, seine Stelle einnehme. Ob es notwendig und zweckmäßig ist, dass ich meinen Wohnsitz hier nehmen werde, scheint mir zweifelhaft. Voraussichtlich werde ich nach Berlin oder Hamburg übersiedeln.
Ja, danke, das genügt. Aus allem, was Sie noch geschrieben haben, scheint mir hervorzugehen, dass Sie vor allem umsiedeln wollen, weil das Leben in der Kleinstadt Ihnen nicht zusagt.
Das ist richtig.
Ist Ihr Herr Vater nicht anderer Meinung?
Vielleicht.
Danke. Jetzt, Sie können sich setzen, Lohmann. Ich hoffe, Sie werden Ihre Anschauungen revidieren, wenn Sie einmal Chef Ihres Betriebes sind.
Wie oft soll ich es denn auch sagen? Der Chef ist nicht zu sprechen. Frechheit. Gott sei Dank, wenn das Jubiläum vorbei ist, dann haben wir wieder 25 Jahre Ruhe. Ach, und die Zeitung sitzt auch noch da.
Seit einer Stunde.
Ich melde Sie jetzt an. Der Herr von der Allgemeinen Zeitung, wegen des Interviews. Sie hatten schon zugesagt. Ja. Herr Lohmann lässt bitten. Er lässt sich nicht gerne helfen beim Aufstehen oder Gehen.
Wieso?
Weil Sie werden es ja selbst sehen. Herr Wels von der Allgemeinen Zeitung.
Bitte treten Sie näher. Guten Tag. Ja, vielleicht setzen wir uns drüben in die Sessel. Bitte. Setzen Sie sich doch. Warum setzen Sie sich nicht?
Meine Zeitung schickt mich, weil sie gerne ein paar persönliche Angaben anlässlich ihres 75-jährigen Jubiläums haben möchte.
Und das ist nicht mein 75-jähriges Jubiläum, sondern das des Betriebes.
Ja, natürlich, aber...
Ja, wir haben für die Freunde unseres Werkes eine Art Rechenschaftsbericht drucken lassen. Sie werden da alle wichtigen Daten finden.
Das Heft habe ich schon gelesen, aber meine Zeitung möchte darüber hinaus noch Persönlicheres und Anschaulicheres.
Gibt es etwas Anschaulicheres als die Kurve, in der das Ansteigen der Belegschaften unserer Betriebe von 450 Mann im Jahre 1931 auf 7600 heute dargestellt ist?
Diese Tatsachen werden wir natürlich alle erwähnen, aber wir möchten auch gerne über Sie selbst etwas bringen.
Ja. Also, was wollen Sie wissen?
Sie sind hier geboren.
Ja, 17.07.04.
Moment bitte, 17.04. Und auch hier zur Schule gegangen?
Ja, ja, Abitur vor, warten Sie mal, 28 Jahren.
28 Jahre. Und können Sie noch etwas über Ihre weitere Ausbildung sagen?
Das war nicht viel. Ein paar Semester Wirtschaftshochschule,
Und dann traten Sie gleich in diese Firma ein oder unternahmen Sie noch Auslandsreisen?
Nein, nein. Ich war mit meinem Vater, aber das gehört nicht hierher. Ich musste mir jedenfalls bald Geld verdienen und arbeitete als Angestellter in einer Hamburger Exportfirma. Erst nach dem Tode meines Vaters, am 19.12.30, übernahm ich dieses Werk und baute es aus.
Sie haben auch im Kriege teilgenommen?
Nein. Wie kommen Sie darauf?
Ich dachte wegen Ihrer Verwundung.
Ich bin nicht verwundet.
Oh, verzeihen Sie bitte. Die heutigen Wirtschaftsnachrichten sind außerordentlich unpersönlich, sehr farblos und statistisch. Deshalb würde unsere Zeitung gerne etwas aus Ihrer privaten Sphäre bringen. Vielleicht wollen Sie etwas über Ihre Familie sagen.
Der Anlass ist doch keine Familienfeier, sondern das Jubiläum des Werkes.
Ja, natürlich, aber vielleicht ein Bild von Ihnen im Kreise Ihrer Familie.
Ich fürchte, ich kann Ihnen da nichts Geeignetes geben.
Oder ein Bild von Ihnen allein.
Da fragen Sie am besten bei der Lokalredaktion der hiesigen Zeitung nach. Die haben mich kürzlich von allen Seiten fotografiert. So, ich danke Ihnen.
Ja.
Nein, nein. Ich bringe Sie hinaus.
Bilder von Lohmann? Ja, kann ich Ihnen geben. Wir haben ihn vorgestern von allen Seiten fotografiert. Die Aufnahmen müssen Sie dann mit dem Bildreporter abrechnen. Na, hat sich das Interview denn gelohnt?
Völlig pleite. Keine Ahnung von Publicity. Ich hatte Auftrag, irgendwas über seine Familie und über ihn privat zu schreiben. Gänzliche Fehlanzeige.
Ja, kann ich mir denken. Da müssen Sie seine Frau oder Tochter fragen.
Ist das Bock schon da?
Aber ja, liegt längst bei dir am Tisch. Aber was die Ihnen erzählen können oder wollen, Sie nicht drücken.
Ach.
Ja, er musste heiraten, weil sie von ihm ein Kind erwartete. War ein ziemlicher Windhund damals, arrogant und dumm. Aber er musste heiraten, sein Vater hätte ihn sonst enterbt.
Frau, unbedingt die Fahnen vom Leiter, die Bolivien wieder.
Ach Gott, Herr Schmitz hat sie, wenn Sie sie noch nicht haben. Ja, sein Vater hätte ihn glatt enterbt. Und das hat Lohmann seiner Tochter und Frau nie vergessen. Sie haben eine Wohnung in Hamburg und die Tochter hat, glaube ich, ihren Vater nie gesehen. Na hier sind ein paar Bilder von ihm. Er wollte unbedingt stehend aufgenommen werden und ohne Krücken.
Was fehlt ihm eigentlich?
Die Beine bis zum Knie. Bei einem Reitturnier verunglückt.
Wir müssen den
Aufmacher
ändern.
Dann war er Turnierreiter?
Ach Gott, Sie hätten ihn sehen müssen, als er die Fabrik übernahm. Wenn der Unfall nicht gekommen wäre, hätte er den ganzen Betrieb in einem Jahr durchgebracht. Seitdem ist er ein ganz anderer Mensch.
Interessant. Der Unfall hat also gewissermaßen die unternehmerischen Kräfte geweckt.
Ja, so können Sie in Ihrem Artikel schreiben. Aber seitdem ist er kein Mensch mehr. Ganz verkniffen und erstarrt. Er wird es dem Schicksal nie verzeihen, dass es ihm gerade diesen Unfall zugedacht hat und dass er nun vom Leben nichts mehr hat. Jetzt arbeitet er verbissen von morgens bis abends und alle Leute sollen denken, das sei überhaupt immer sein Ziel gewesen und der Unfall habe für ihn und in seinem Leben gar keine Bedeutung gehabt. Weißt du, wie wollten Sie schreiben? Der Unfall hat die unternehmerischen Kräfte geweckt. Meinetwegen. Aber wissen Sie, lieber bin ich Lokalredakteur an einem Waschblatt wie diesem hier, als dass ich meine unternehmerischen Kräfte auf diese Weise wecken lasse.
Von Scholz?
Ja.
Ihr Aufsatz ist von lakonischer Kürze, was ich aber nicht tadeln will. Ich weiß auch sonst nicht, was ich daran aussetzen soll. Vielleicht ein bisschen nüchtern. Na, also bitte kommen Sie her und lesen Sie die angestrichene Stelle vor.
Wie es der Tradition meiner Familie entspricht und auch aus eigener Entscheidung beabsichtige ich, Offizier zu werden. Dieser Beruf ist heute nicht populär und in der Reichswehr kann ich eine glänzende Karriere, wie sie das Kaiserreich seinen Offizieren bot, nicht erwarten. Ich habe mich trotzdem zu diesem Beruf entschlossen, weil er im Gegensatz zu allen anderen sich auf eine feste, unverbrüchliche Tradition stützt, weil die Begriffe der Ehre, der Pflicht, des Gehorsams und des Vaterlandes in dieser Gemeinschaft unangetastet und unzerstört sind. Ich weiß in diesem Kreise jederzeit, wie ich handeln muss.
Wo warst du, von Scholz?
Jawohl. Jawohl. Jawohl, die erste amerikanische Armee. Bis wohin? Jawohl, danke. Sonst noch etwas? Er? Erst verhaftet? Danke. Nein, nichts zu bemerken. Ah, doch. Glauben Sie, ich werde heute Abend noch Besuch kriegen? Danke. Also, leben Sie wohl, mein Lieber.
Oberstleutnant Georgi da. Einen Augenblick, bitte. Nein, rauchen Sie ruhig weiter. Herr Oberst, setzen Sie sich, Georgi.
Ein Armagnac?
Gerne.
Die beste Flasche, die ich habe.
Mir ist gar nicht nach Feiern zumute. Schon seit Tagen so ein komisches Gefühl im Magen.
Weil Sie am 20. Juli zu viel gefeiert haben?
Nee, weil ich zu früh gefeiert habe.
Eben ein Anruf von der Armee. Die amerikanischen Panzer sind bei Avranches durchgestoßen. Zwei unserer Panzerdivisionen aus dem Raum Caen abgezogen sollen den Weg nach Rennes decken.
Haha.
Ja. Die erste amerikanische Armee ist auf Coutances vorgerückt.
Liegen Befehle für uns vor?
Nein.
Das heißt also Heldentod, na, der Mann Prost. Der Schnaps ist aber gut.
Ich gebe Ihnen den Befehl, mit der Truppe bis auf diese Linie hier zurückzugehen.
Ah, das widerspricht doch dem Führerbefehl. Aushalten bis zum letzten Mann und so weiter.
Hat der Befehl denn Sinn?
Nee.
Also, Sie übernehmen das Kommando, ich selbst fahre an die Front.
Ach, so verrückt, wie die da oben jetzt sind, heißt das doch kriegsgerecht, mit dem obligaten Urteil.
Ich rechne nicht damit vor, ein Kriegsgericht gestellt zu werden. Und was ich Ihnen jetzt sage, bitte ich alsbald wieder zu vergessen. Von Gerlach ist verhaftet.
20. Juli?
Ja. Spätestens morgen ist man auf dem Weg zu mir. Aber warum sagen Sie denn nichts? Menschenskind, Sie sind ja ganz blass geworden.
Prost. Aber warum haben Sie mir nie was davon gesagt?
Hätten Sie denn mitgemacht?
Nee. Ich bin Offizier und habe zu gehorchen. Steht doch jeden Tag in der Zeitung. Also Sie hätten mir wenigstens damals Bescheid sagen können. Weiß doch auch, dass die da oben Idioten sind, habe ich doch oft genug gesagt.
Aber Sie hätten nicht mitgemacht.
Nee, aber es interessiert einen doch. Zumal wenn der Chef, den man auch für seinen Freund gehalten hat, sich dabei die Finger verbrennt. Sie haben mir also nicht getraut.
Georgi, wir kennen uns doch schon ziemlich lange. Und jetzt wollen wir uns nicht in den letzten Stunden noch ärgern. Ich habe mir das früher auch alles so einfach vorgestellt. Gehorsam, Pflicht, Ehre, Vaterland. Vor allem Gehorsam. Ich dachte, da weiß man jeden Augenblick, was man tun soll. Aber die da oben haben die Begriffe angenagt wie die Ratten. Das, was sie aus unserem Vaterland gemacht haben. Na, ich danke. Und deren Ehre.
Bin ganz ihrer Meinung.
Aber sie hätten denen da oben doch gehorcht.
Oh, wahrscheinlich. Trotzdem, ich habe meine Karten sauber gehalten.
Ja, das haben sie, Georgi, trotz ihrer Schnorrigkeit. Aber die da oben spielen falsch. Ich wollte mithelfen, das falsche Spiel aufzudecken.
Ob Ihnen das viel Anerkennung einbringen wird?
Von denen da oben gewiss nicht.
Und später? Wenn alles vorbei ist?
Vielleicht auch nur von einigen. Die Bequemen werden wieder von Dolchstoß und von Verrat reden. Ist mir aber egal. Vielleicht reden Sie in 10 Jahren auch so.
Nee. Ich weiß, dass Sie kein Verräter sind.
So. Aber vielleicht werden Sie den anderen nicht widersprechen. Oder doch? Wie dem auch sei. Jedenfalls möchte ich Sie um einen persönlichen Gefallen bitten. Ich habe da einen Brief an meine Frau im Gepäck, den ich Ihnen nachher geben werde. Wollen Sie ihn bitte persönlich überbringen, wenn Sie Urlaub haben? Es steht nichts drin, was mit dieser Geschichte zusammenhängt. Sie brauchen keine Angst zu haben.
Glauben Sie, ich habe Angst?
Oh, nein. Nein, das glaube ich nicht. Erzählen Sie meiner Frau, warum ich nicht zurückkomme. Ich weiß, dieser Auftrag ist nicht sehr angenehm, aber die amtliche Benachrichtigung wird sie dann ja schon haben.
Rechnen Sie damit, gefangen genommen zu werden?
Nein. Ja, sie hatte sich ihr Leben auch einfacher vorgestellt. Heute haben wir ja noch Zeit und so schnell werden die schwarzen Uniformen ja nicht hier sein. Ich muss es einmal erzählen. Meine Frau und ich gingen in dieselbe Schulklasse. Und ich weiß noch genau, was sie einmal in einem Aufsatz geschrieben hatte. Als sie ihn damals in der Oberprima vorlesen sollte, weigerte sie sich. Aber später, als wir verheiratet waren, lernte ich ihn doch noch kennen. du denn da?
Lass mich doch mal vorlesen. Ich habe nicht den Ehrgeiz, in Kunst oder Wissenschaft etwas Besonderes zu leisten. Vielleicht habe ich überhaupt keinen Ehrgeiz. Es ist mir gleich, ob ich in wohlhabenden oder in anderen Umständen... Du, mein Gott, ich habe ja geschrieben, in anderen Umständen. Was denn das? Du, und der alte Siebusch hat hier seine Feder angesetzt, um den Ausdruck zu rügen. Aber dann hat er ihn doch hingenommen. Weißt du denn, was das ist?
Ja, was ist das denn?
Mein Aufsatz aus der Oberprima. Ah. Eben beim Wühlen in alten Papieren gefunden.
Dann liest man mal.
Ja. Also, es ist mir gleich, ob ich in wohlhabenden oder anderen Umständen mein Leben verbringe. Ein glückliches Familienleben hängt nicht von Äußerlichkeiten ab. Das Einzige, was zu diesem Glück notwendig ist, ist die Liebe. Nein, nein, ich kann nicht weiterlesen. Die Liebe, die Liebe.
Aber finde ich gar nicht so dumm, was ihre Gattin damals geschrieben hat.
Aber ungeschickt und unreif ausgedrückt. Außerdem sehr vereinfacht. Man kann das Leben nicht allein auf die Formel Liebe bringen. Das Treue fehlt.
Der Treue?
Ja.
Kennen Sie den Kerl?
Ja, ein gemeinsamer Klassenkamerad. Er ist ein Künstler, soll ein begabter Komponist sein. So, ich werde jetzt den Brief suchen, den Sie bitte gelegentlich meiner Frau übergeben wollen. Und dann will ich mich fertig machen.
Das Klassenzimmer ist jetzt grau getüncht. Vielleicht sieht es deshalb so kalt aus. Hier hatte ich früher gesessen und wenn ich mich umwandte, konnte ich Eva sehen. Wir ließen ein halbes Jahr nach seinem Tode vergehen und dann heirateten wir. Dezember 44. Wir heirateten, weil wir uns liebten. Wenn er nicht gefallen wäre, hätte Eva sich von ihm scheiden lassen. Bis zur Währungsreform lebten wir von etwas Schwarzhandel. Ich spielte jeden Abend Schlagbass in einer Kapelle bei den Amerikanern und tagsüber komponierte ich. Das Klavierkonzert in F-Dur mit den beiden archaischen Themen. Wie ein Block. Vorklassisch. Keine Säulen, sondern Pfeiler. Vorderasien. Altes Testament und Erzväter. Oder wie Gilgamesch. Und dann die Trompeten, schneidend, grell, Jehova im Schreckensglanz, Simson stürzt die Säulen. Und dann die Violinen, wie Delila. Aber nicht süß. Später das Violinkonzert in E-Moll mit dem Scherzo. Die Lieder nach den Chören von Aeschylus, die Variationen nach dem Thema von Händel. Abends dann immer den Kitsch im amerikanischen Club. Aber von dem Schwarzhandel konnten wir leben. Es ging ja allen schlecht. Dann kam die Währungsreform. Ich wurde wieder aufgeführt. Die Oper wurde sogar ein Erfolg. Aber Geld verdiene ich nicht mit meiner Arbeit. Und den Freunden und Bekannten geht es besser als uns. Was war denn heute für Post?
Nichts Besonderes. Ein Brief von Kühles. Sie haben sich einen Wagen gekauft.
So. Wir sollen vor Neid platzen.
Das ist aber doch auch ganz schön, einen Wagen zu haben.
Natürlich. Aber Kühle schreibt nichts mehr, seit er Musikreferent geworden ist.
Dafür hat er einen Wagen.
Er hat früher ein paar begabte Konzerte geschrieben.
Es hat seinen Vorteil, finanziell gesichert zu sein.
Natürlich.
Denn mit dem Komponieren kommst du ja nie auf einen grünen Zweig.
Nein. Das wussten wir auch schon, als wir heirateten. Ich habe dir damals gesagt, dass es zum Auto nie langen wird. Weil ich kein Genie bin wie Richard Wagner. Der hätte heute natürlich seinen Mercedes 300 von seinem Freund Ludwig dem Bayern. Als wir heirateten, haben wir beide nicht an ein Auto gedacht. Wir waren schon glücklich über eine Nacht ohne Luftangriff.
Es geht ja auch nicht um ein Auto. Aber wie wird es, wenn du älter wirst? Wir beide werden schließlich älter. Von den paar Aufführungstantiemen können wir ja nicht leben. Kritiken über deine Aufführungen bringen erst recht nichts ein.
Und was schlägst du mir nun vor? Soll ich mich um eine Stelle in der Schwerindustrie bemühen?
Warum hast du die Stelle als städtischer Kapellmeister noch nicht angenommen?
weiß nicht, ob du dich noch an den Aufsatz erinnerst, den wir damals beim alten Sibo schreiben mussten.
An deinen Aufsatz? Oh doch.
Gebäude schaffen, die ungreifbar und nicht anschaubar sind, die aber dennoch sind und die ganze Welt einschließen. Ich will also eine Welt aus Tönen, aus Schwingungen der Luft schaffen, abstrakter als jede Malerei, jede Skulptur, jedes Gedicht sein kann. Ich glaube, nein, ich weiß, dass mir diese Aufgabe gelingen wird. Ob ich Beifall erhalte oder ob man mich auspfeift, das weiß ich nicht. Darf auch keine Rolle spielen. Es kommt mir darauf an, meine Aufgabe zu erfüllen.
Punkt. Große Worte.
Ja. Vielleicht zu große Worte. Ich war damals 19 Jahre.
Vielleicht hättest du damals doch auf den alten Sibo hören sollen. Weißt du noch, was er zu deinem Aufsatz gesagt hat?
Das Knie, Geiger. Danke. Tja, wir haben in dieser Klasse noch einen Künstler, wie Sie nachher hören werden. Zwei Künstler unter 7 Schülern. Ich muss gestehen, dass mich das Verhältnis 2:7 etwas nachdenklich gemacht hat. Ich habe mir Vorwürfe gemacht, denn vielleicht lag es an meinem Unterricht, dass ich die Bedeutung der Kunst für das Leben allzu sehr betont habe. Aber, meine Damen und Herren, das Leben besteht nicht nur aus dem Dienst an den Musen. Ja, es ist wohl sehr die Frage, ob die höchste Erfüllung menschlicher Möglichkeiten immer von Künstlern erreicht ist. Vielleicht erfüllt mein Briefträger oder meine Milchfrau das, was Gott mit den Menschen vorhatte, mehr als ein Nobelpreisträger der Literatur. Sie glauben an Ihre Aufgabe, Geiger. Schön. Ich will und darf Ihnen diesen Glauben nicht nehmen, aber er muss sich erst bewähren. Und denken Sie daran, es gab auch falsche Propheten. Es waren manchmal sehr ehrenwerte und gottesfürchtige Männer, die fest daran glaubten, den Ruf Gottes vernommen zu haben. Indessen, sie hatten sich verhört.
Du glaubst auch, Sibusch hat recht gehabt.
Du selbst hast es dich doch auch oft genug gefragt.
Ich hatte gehofft, du würdest mich nicht auch fragen.
Aber wenn du selbst zweifelst, ich spüre doch deine Depression.
Ich zweifle nicht. Du würdest dich einen Dreck um meine Depressionen kümmern, wenn ich in einem Beruf wäre, der dir eine Pension garantiert.
Wie kannst du nur sowas sprechen?
Wenn ich Kapellmeister an unserem alten städtischen Theater wäre, dann wäre dir das alles wurscht. Für eine Pensionsberechtigung soll ich meine Aufgabe verkaufen.
Du brauchst es nicht zu tun. Ich werde kein Wort mehr sagen, wenn du lieber wie bisher so weiter murksen willst.
Das hättest du nicht sagen dürfen.
Wir haben beide schon vieles gesagt, was wir nicht hätten sagen sollen.
Ihr haltet trockene Zweige in trockenen Zweigen.
Bitte?
Aus einem Gedicht Kilians. Es wird dunkler in der Klasse, weil der Himmel sich wieder bezieht und weil Regenwolken graublau über die Wipfel der Bäume steigen. Dort saß Christa. Da drüben von Scholz, der gefallen ist. Lohmann, der das Geld seines Vaters durchbringen wollte. Müller Detmold mit seinem vorzüglichen Lebenslauf. Es wird bald anfangen zu regnen. Ihr haltet trockene Zweige in trockenen Zweigen. Das war Kilian. Kilian war verlegen, als Sibusch ihm den Aufsatz zurückgab. Er strich sich das Haar aus der Stirn, wurde rot, stand auf, setzte sich wieder hin, stand wieder auf.
Na, warum lesen Sie denn vor, was Sie geschrieben haben, Kilian?
Vorlesen? Ja, aber ich weiß nicht. Es ist eigentlich kein Aufsatz.
Rasieren Sie sich? Wollen Sie nicht?
Es ist eigentlich kein Aufsatz. Ich weiß nicht, ob ich mich verständlich machen kann. Ich habe das so ausgedrückt. Wer weiß denn, wo wir stehen? Ob am Morgen oder am Abend?
Ein bisschen lauter bitte, Kilian.
Wer weiß denn, wo wir stehen? Ob am Morgen oder am Abend? Vielleicht fällt die Sonne schon in die Bäume und das Laub vergilbt. Oder sie steht hinter uns und wir sind nur Schatten. Wer weiß denn, wo wir stehen? Du glaubst zu lieben, aber der Mund, den du küsst, ist schon zahnlos und die Finger geschwollen. Du zeichnest Wege für deine Schritte, aber dann gehst du rückwärts oder du springst in die Kluft. Wer weiß denn, wo wir stehen? Ihr fasst eure Hände und wandert gemeinsam. Aber seht ihr denn nicht? Ihr haltet trockene Zweige in trockenen Zweigen.
Wer war das? Eva? Ich glaube, Sie haben das nicht richtig verstanden. Kilian, können Sie es ihr erklären?
Beide Hände sind verdorrt und wie trockene Zweige.
Das ist gut beobachtet, Kilian. Wo haben Sie das nur gesehen? Auch die Hände des Liebenden, vielmehr desjenigen, der noch zu lieben glaubt. Und hier müssten sie eigentlich schließen. Was nun kommt, ist nicht mehr so wichtig.
Es gehört aber doch dazu.
Na, meinetwegen. Also, lesen Sie weiter.
Du träumst, du seist noch ganz, aber plötzlich zerspringst du wie die Schale einer Kastanie. Wer weiß denn, wohin wir gehen?
Eva, Sie wollten etwas hierzu bemerken? Nein? Die anderen? Nun, dann will ich selbst die Kritik übernehmen. Zuerst etwas Nebensächliches, Kilian. Sie schreiben, der Mund und so weiter ist zahnlos und die Finger geschwollen. Das Wort ist bezieht sich sowohl auf Mund, also ein Wort in der Einzahl, als auch auf Finger, ein Wort in der Mehrzahl. Grammatisch ist das natürlich nicht richtig. Auch auf diese Kleinigkeit müssen Sie achten. Nun aber zur Hauptsache. Unser Thema hieß, wie ich mir mein Leben vorstelle. Von Ihrer Zukunft erfahren wir jedoch aus Ihrem Gedichtaufsatz nichts. Wenn ich Sie recht verstehe, dann umkreisen Sie immer nur den Gedanken, dass das ganze Thema Unsinn ist. Dass wir überhaupt keine Vorstellung von unserer Zukunft haben können. Dass wir permanent irren. Wollten Sie das sagen?
Ja. Ich weiß nicht, ob ich mich verständlich machen kann.
Oh Gott, Kilian, lassen Sie doch diese Redensart. Sie irritiert mich, je öfter ich Sie höre. Ich frage mich, ist das, was Sie in Ihrem Gedicht hier ausdrücken, die rechte Haltung dem Leben und der Zukunft gegenüber? Haben Sie sich denn gar keinen Plan gemacht? Sich gar kein Ziel gesteckt?
Nein.
Nein?
Ich weiß auch nicht, warum. Aber als eben die Aufsätze vorgelesen wurden, hatte ich wieder das gleiche Gefühl.
Welches denn?
Das Gefühl, das auch aus dem Gedicht spricht. Dass man manchmal so erschreckt.
Sibo schüttelte den Kopf und gab es auf. Kilian war der Erste, von dem es hieß, er habe versagt. Er tat nichts, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Fast gar nichts, bis auf ein paar Nachhilfestunden. Ab und zu las man ein Gedicht in einer Zeitschrift. Ich vertonte einen Zyklus aus Kilians erstem Lyrikband, in München uraufgeführt, ohne Erfolg. Nur 3 oder 4 Leute klatschten, vielleicht aus Höflichkeit. Das war auch nichts für die Zeit, es war nicht heroisch genug. Kilian war da, in geborgtem schwarzem Anzug. Er saß in der Loge, aber als ich nach dem Konzert mit ihm ein Glas Wein trinken wollte, war er nicht mehr zu finden. Er war abgereist. Siebusch war einer der wenigen, die nicht glaubten, Kilian sei gescheitert. Vielleicht wollte er etwas wiedergutmachen, als er damals den Artikel in der Schweizer Zeitschrift über Kilians Gedichte schrieb, in der er ihn mit Trakl, Ivan Goll verglich und dem damals bei uns noch fast unbekannten T.S. Eliot. Es dauerte nicht lange, da sprach man in eingeweihten Zirkeln von Kilian und nickte bedeutungsvoll mit dem Kopf, wenn die Rede auf ihn kam. Aber er wurde nirgends mehr gedruckt, und als der Krieg kam, wurde es ganz still um ihn. Auf meine Briefe antwortete er nicht. Dann schrieb mir Siebusch, wie er ihn vorgefunden hatte, als er ihn in seinem Dorf besuchte.
Ja, bitte.
Mein Name ist Siebusch. Sind Sie Herrn Kilians Tante?
Ja.
Ich möchte Ihnen gerne sprechen.
Herr Kilian empfängt keine Besuche. Er ist krank.
Ich hatte mich aber angemeldet.
Sind Sie vom Gesundheitsamt?
Nein, nein. Ich war sein Lehrer.
Ach so. Ja, er ist oben in der Mansardenstube. Ich werde Sie raufbringen.
Danke.
Aber Sie dürfen nur ganz kurze Zeit bleiben. Und überhaupt, wir dürfen ihn nicht aufregen.
Ja, ich weiß.
Augenblick, ich will nur mal den Laden abschließen. So, wir kommen Sie mal.
Was fehlt Ihnen denn?
Ach, da ist nur krank. Die Nerven. Aber sonst ist er ganz
ruhig. Hans, Hans, es ist Besuch für dich da. Kennen Sie mich noch, Kilian?
Ich weiß nicht, ob ich mich verständlich machen kann.
Entsinnen Sie sich nicht mehr? Siebusch.
Doch, natürlich. Aber treten Sie bitte nicht auf diese Diele. Sie können nur diesen engen Weg am Bett entlang gehen. Der Boden brennt uns nämlich unter den Füßen.
Sie dürfen ihm nicht widersprechen.
Man muss heute nämlich sehr auf der Hut sein. Wissen Sie, dass Sie draußen eine neue Sprache erfunden haben, damit ich die Leute nicht mehr verstehe? Hat man Ihnen etwas über mich gesagt?
Nein, ich habe mit niemandem über Sie gesprochen.
Nein? Aber vorhin, da standen so viele Leute unten vor dem Fenster und machten so merkwürdige Gebärden. Ich durchschaue sie natürlich, aber ich lasse sie es nicht merken. Womit kann ich Ihnen dienen?
Ja, wir haben jetzt Ferien. Und da ich sowieso hier in der Gegend war, wollte ich einmal nach Ihnen sehen. Sie hatten meine Briefe nie beantwortet.
Das trifft sich gut. Herr Studienrat, wollen Sie mir bitte sagen, was Sie damals mit dem Artikel in der Schweizer Zeitschrift gemeint haben? Wollten Sie mich beleidigen?
Aber Kilian...
Es waren so merkwürdige Anspielungen darin. Ich habe schon überlegt, ob ich nicht offizielle Schritte unternehmen soll.
Aber Kilian, Sie haben mir doch damals selbst geschrieben, dass...
Nicht widersprechen.
Der Ton war auch so merkwürdig. Ich weiß nicht, was die Leute alle von mir wollen. Wollen Sie Geld von mir? Ich habe keins. Ich kann nichts für Sie tun. So... Und jetzt muss ich Sie bitten, diesen Raum zu verlassen. Ich habe noch zu tun.
Kann ich Ihnen nicht irgendwie helfen?
Nein. Ich muss allein damit fertig werden. Arbeiten. Denken. Sehen Sie mal hier aus dem Fenster. Dort hinten. Auf dem Hügel. Da steht mein Problem. Das beschäftigt mich schon lange.
Welches Problem?
Windmühle. Eine Windmühle, der man die Flügel abmontiert hat. Ich muss darüber nachdenken. Können Sie sich vorstellen, wie schwer es für die Windmühle sein muss, ohne Flügel dazustehen? Wie sie darunter leidet? Ich weiß nicht, ob ich mich verständlich machen kann. Es ist traurig. Unsagbar traurig. Verzeihung, ich war eben nicht ganz bei der Sache. Erinnern Sie sich noch des Aufsatzes, den wir in der Oberprima geschrieben haben, wie ich mir mein Leben vorstelle?
Ja, natürlich gewesen.
Haben Sie nicht bemerkt, dass die Aufsätze alle unvollendet waren? Alle?
Ich weiß nicht. Nein. Wieso?
Es hat doch keiner davon gesprochen, wie er sich sein Ende vorstellte. Der Tod. Stellen Sie Ihren Schülern immer noch dieses Thema?
Nein.
Warum denn nicht?
Ich habe von Ihnen gelernt. Man darf es eigentlich nicht tun. Es verführt zur Blasphemie.
Ich glaube, Sie haben mich damals missverstanden. Ist es nicht notwendig, dass wir manchmal erschrecken?
Na, sehen Sie, manchmal spricht er doch ganz vernünftig. Das ist nicht wahr, dass er ganz gestört ist, wie die Ärzte sagen.
Was tuscheln Sie denn wieder? Herr Dr. Siebusch, unter diesen Umständen muss ich leider auf eine weitere Unterhaltung mit Ihnen verzichten. Es tut mir leid, aber ich habe jetzt noch zu tun.
Er saß immer am Fenster und sah hinaus auf sein Problem, bis man ihn abholt. Er kam April 1941 in ein Sanatorium und 4 Wochen später erhielt seine Tante die Nachricht, er sei an Lungenentzündung gestorben. Angeblich. Sie hatten ihn für unheilbar gehalten. Kilian, Eva, Christa, Lohmann, Müller, Detmold, von Scholz, ich. Es waren alle. Es fängt wieder an zu regnen und die Kastanien fallen auf den Schulhof und zerplatzen. So, und nun ist es 4 Uhr.
Hätte sie nicht gesehen. Sind Sie der Vater eines meiner Schüler?
Nein. Hatte nur mal hier zum Fenster hinaus gesehen.
Aha.
Der Hausmeister weiß Bescheid.
Mhm.
Ich hatte vor fast 30 Jahren mein Abitur in dieser Klasse bestanden. Beim alten Herrn Siebusch.
Ah, richtig, ja. Wusste im Augenblick nicht. Also bitte Ruhe. Sie waren doch auch heute bei seiner Beerdigung, nicht wahr?
Ja.
Großer Verlust. Hervorragender Pädagoge, dessen Erfahrungen wir jüngeren Kollegen uns auch nach seiner Versetzung in den Ruhestand zunutze machten.
Bitte, meine Herrschaften, etwas mehr Ruhe. Erdmann, kommen Sie, verteilen Sie schon die Hefte.
Ja, ich habe viel von ihm gelernt. Zum Beispiel auch das Aufsatzthema von heute. Wie ich mir mein Leben vorstelle. Es gibt einem ja auch die interessantesten Einblicke in die Psyche der Schüler.
Ach, gewiss.
Tja, oder meinen Sie nicht?
Doch, doch. Aber ob Siebusch den Aufsatz allein aus diesem Grund hat schreiben lassen?
Meinen Sie, er hatte noch einen anderen Grund?
Wie sollte ich Torheit und Glück, Streben und Scheitern, Liebe und Verbergen des Leides, von 28 Jahren und von 7 Menschen in einem Satz zusammenfassen. Ich ging wieder die Treppen hinab, über den Schulhof, auf dem noch Pfützen standen. Kinder waren von der Straße gekommen, lasen die herabgefallenen und zerplatzten Kastanien auf und spielten damit. Da erschrak ich. Dann ging ich weiter durch die Straßen ins Hotel, wo Eva wartete.
Sie hörten Der Klassenaufsatz von Erwin Wickert. Die Person und ihre Sprecher waren Geiger Otto Collin, als Bremaner Dieter Löbach, Lehrer Siebusch Eduard Marx, Christian Daniels Inge Birkmann, als Bremanerin Karin Mommsen, Lohmann Max Walter Sieg, als Bremaner Herbert Mensching, Müller-Detmold Oswald Döpke, von Scholz Kurt Lieck, als Bremaner Frank Scharf, Kilian Jürgen Goslar, als Bremaner Freddy Klaus, seine Tante Martina Otto, Eva Henny Schneider-Wenzel, als Bremanerin Henny Esser, Georgi Gerd Keller, der Journalist Wolfgang Schwarz, die Sekretärin Gudula Kownacki, der Lokalredakteur Kurt Ebbinghaus, der junge Lehrer Friedrich von Bülow, der Hausmeister Ernst Sladek. Musik Rolf Hans Müller, Toningenieur Friedrich Basan, Regie Gerd Westphal. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahre 1954.